Ich habe heute Morgen darüber nachgedacht, wie wunderbar es ist, dass am Sonntag so viele Gläubige an einen bestimmten Ort strömen. Ihr kommt auch immer wieder her. Was ist es denn, dass Christen immer wieder drängt, in die Versammlung zu kommen? Es ist die Liebe Gottes. Es ist die Dankbarkeit über die Erlösung, die Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für uns alle vollbracht hat. Darum kommen wir von weit her. Wir könnten noch im Bett liegen bleiben, was ich gerne oftmals täte. Aber wir stehen auf und wir strömen zu dem Ort, wo auch Glaubensgeschwister sind und wir das Wort Gottes gemeinsam betrachten können. Das ist der erste Tag der Woche. Der Tag der Auferstehung Jesu von den Toten, der uns das Leben gebracht hat. Ich möchte uns auch anlehnend an den Wochenspruch, was ihr getan habt, einem von diesem meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan in Anlehnung dieses Austausches untereinander, der Segnung untereinander, das Wort aus dem ersten Johannesbrief lesen. Ab Vers 7 im vierten Kapitel bis Vers 12. Die Liebe Gottes und die Liebe zum Bruder. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Ein paralleler Text steht ja im ersten Buch Mose und handelt davon, dass Brüder einander nicht annehmen konnten. Es wird dort beschrieben, dass Kain eifersüchtig auf Abel war. Und dass Gott ihm eine Lektion erteilen wollte, sich selbst zu überprüfen, warum er eifersüchtig auf seinen Bruder ist. Hat er denn Grund dazu? Abels Opfer wurde gnädig angesehen vom himmlischen Vater, Kains nicht. Und wir sehen das in der weiteren Gesinnungsäußerung, wenn wir die Schrift lesen, warum? Kain war irdisch gesinnt. Er beschäftigte sich nur mit dem äußeren Leben und das schien ihm wichtig zu sein. Und dafür wollte er den Segen haben. Aber Abel beschäftigte sich mit dem Willen Gottes. Was wird ihm gefallen? Nicht, was wird mir gefallen? Und er brachte ihm dementsprechend ein besseres Opfer. Kain konnte es nicht ertragen, dass Abel offenbar Frieden hat und gesegnet wurde. Und er machte sich auf und erschlug seinen Bruder. Verscharrte ihn in der Erde. Und als Gott ihn zur Rede stellte, wo ist denn dieser dein Bruder? Ist es nicht dein Bruder? Ja, soll ich denn auf ihn aufpassen? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Gott sprach, ist es nicht so? Du hast ihn unter die Erde gebracht. Sein Blut schreit gen Himmel. Das ist doch immer wieder die Frage, wie gehen Menschen miteinander um? Wie gehen Gläubige miteinander um? Und der Apostel Johannes erinnert nicht die Ungläubigen, sondern die Gläubigen. Der Liebe Gottes Raum zu geben, damit sie befähigt sind, einander zu lieben und nicht totzuschlagen. Verbindliche Liebe gibt es nur in Christus allein. Darum, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, ja, das habt ihr doch mir getan, spricht der Herr in diesem Beispiel Matthäus 25, wo beschrieben wird, dass er als König aller Könige kommt und Gericht halten wird. Ihr habt mir beigestanden, ihr habt mich besucht, ihr habt mich bekleidet, ihr habt mir zu essen gegeben. Ja, wo haben wir das getan? Ja, das habt ihr an meinen geringsten Brüdern getan und somit auch mir. Es ist für die Gemeinde Jesu wichtig und zu allen Zeiten auch wichtig gewesen, dass sie nicht nur in einem gemeinsamen Wortbekenntnis in dieser Welt steht. In dem Bekenntnis, das kann man ja mit Worten aussprechen, Jesus Christus ist Heiland der Sünder. Jesus Christus ist von Gott gesandt und hat sein Leben am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld gegeben. Er hat den Tod überwunden. Er hat das Reich aufgerichtet und bereitet, wo wir einst leben dürfen. Das kann man mit Worten bekennen. Aber das genügt nicht allein, sondern es soll im Zusammenhang mit der Tat des Glaubens und der Liebe gegeben werden. In der Tat durch das geschenkte Wesen Gottes, Wesen Jesu, durch den Heiligen Geist in uns. Die Diakonie, die Nächstenliebe im geistlichen und auch sozialen Bereich, will ja der Teufel verhindern. Er will sie zunichte machen, damit das Bekenntnis der Christen nur noch in Worten besteht und somit unglaubwürdig ist. Wie oft höre ich auch in der Seelsorge manchmal diese Aussagen, ja, wisst ihr, die Ungläubigen, die haben mir mehr geholfen als die Gläubigen. Woher kommt denn das? Dass man sowas überhaupt sagen kann. Das kommt daher, dass bei vielen das Bekenntnis des Glaubens nur in Worten besteht. Kain glaubte auch, dass Gott da ist. Er wusste ja, dass er da ist. Er wusste um seine Eltern. Er wusste um die Vertreibung aus dem Paradies. Er wusste, dass Gott mit seinen Eltern auch geredet hat und nun redete Gott auch mit ihm. Aber sein Bekenntnis zu Gott war nur mit Worten, nicht mit dem Leben, nicht mit der Liebe. Und daran will Johannes die Gläubigen erinnern. Lasst uns einander lieb haben, denn diese Liebe, um einander lieb haben zu können, ist von Gott. Und der Widersacher will gerne diesen Zustand verhindern. Liebe ist doch nötig. Johannes gab auch in seinem Evangelium die Worte Jesu weiter. Und er wurde ja auch genannt der Apostel der Liebe. Die Worte Jesu, wo der Herr sagt, ich gebe euch dieses Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das schließt doch vieles ein. Wie ich. Im ersten Brief schreibt auch Johannes in Kapitel 3, Vers 16, so wie Jesus uns geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Auch das Leben lassen für den Nächsten. nicht das Leben nehmen dem Nächsten, sondern das eigene für ihn lassen. Das heißt, von sich selbst wegschauen, hin zu dem Nächsten, was ihm wichtig und gut ist. Denn daran wird jeder erkennen, und das braucht dann keine Worte mehr, sagt der Herr Jesus, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Braucht er gar nichts mehr sagen. Das kriegen die Leute mit. Merken wir, in manchen Ehen und Familien kommt dies gar nicht rüber. Worte werden geredet, aber das Wesen Jesu ist nicht zu sehen. Und darum kommt es auch nicht zu einer Veränderung. Man hört die Worte wohl, aber man sieht nicht die Frucht. Wie haben wir gelesen oder lesen zusätzlich in dem Vers 20 von 1. Johannes 4, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, das muss ja nicht gleich im Totschlag enden, sondern lehnt ihn innerlich ab, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und hier tritt der Apostel Paulus auch denen entgegen, die da meinten, dass die Einforderung und Einhaltung der Gebote und Gesetze auf Kosten der Liebe geschehen kann. Er sagt nein, denn alle Gesetze werden nur in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du brauchst nicht die Gebote und die Gesetze einfordern, sondern die Liebe Gottes zulassen in deinem Herzen, wollte der Apostel Paulus sagen. Dann tust du das andere auch. Aber wo diese Liebe fehlt, nützen dir selbst die Einhaltungen der Gesetze und Gebote nichts. Du wirst irdisch gesinnt bleiben, wollte er sagen, und du wirst in Wahrheit bereit sein, wie Kain, den Abel umzubringen. Nicht? Wir kennen das ja aus der Schrift, das ist uns ja immer wieder wie ein Spiegel vorgehalten. Der Pharisäer wollte am liebsten den Zöllner umbringen. Er betete: Danke, dass ich nicht bin wie der oder wie ähnliche wie der. Und der Herr sagte, dem kann nicht geholfen werden. Und der Zöllner sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Er setzte sich einfach der Umsorgung Gottes aus und Jesus sagt, dem wird geholfen. Gut, dass ich nicht so bin wie der andere. Möchten die am liebsten aus meinen Augen verbannen. Nein, die Gebote halten wollen, ersetzt nicht das Wesen der Liebe Gottes in Jesus Christus. Denn alle Gesetze werden dann erfüllt in diesem Wort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und der Apostel mahnte die Gemeinde, damit sich in der Gemeinschaft der Gläubigen kein falsches, liebloses Handeln aufmacht und die Gemeinschaft der Gläubigen zerstört. Darum heißt es ja auch, passt auf, so sagt der Apostel Paulus, wenn ihr euch beißt und fresst, dass ihr euch nicht untereinander verzehrt. Also wir merken einfach, so wie wir den Wunsch haben, zusammenzukommen und wenn die Wege noch so weit sind und der Körper gar nicht so mitmachen will, soll auch der Wunsch der Gemeinschaft, inneren Gemeinschaft mit Jesus Christus bei uns sein. In dem Nächsten ein Geschenk Gottes sehen, einen Geliebten Gottes sehen. Denn Gott liebte die ganze Welt. Und wenn ich auf die Straße gehe und verschiedene Menschen, verschiedene Hautfarbe, verschiedene Nationen sehe, muss ich immer daran denken, Gott liebt ihn. Ich gebe zu, manchmal ist mir ihr Wesen vielleicht nicht so angenehm, wenn einer so laut schreit. Wir sind das hier in Deutschland nicht so gewohnt, uns immer riesig laut zu unterhalten. Und trotzdem, Gott liebt ihn. Jesus ist für ihn gestorben am Kreuz. Das soll unser Herz bewegen. Dann werden unsere Gedanken auch ganz andere. Ganz andere Gedanken der Liebe. Philipp Melanchthon war ja auch sehr betrübt darüber, dass die Zeit der Reformation was Schlechtes hervorgebracht hat. Was empfand er als schlecht? Plötzlich will jeder seiner eigenen Meinung nachgehen und es gab viele verschiedene Gemeinden. So viele verschiedene Gemeinden gab es vorher nicht, wie zur Zeit der Reformation. Jeder hatte seine eigenen Gedanken und bildete sein eigenes Grüppchen. Und das machte ihn sehr traurig. Und er wollte das auch deutlich machen. Und da heißt es so in einem Gleichnis, er erzählte, das ist ja ähnlich wie mit dem Kampf von Wölfen gegen Hunde. Und dann wird dieses Beispiel erklärt. Wölfe wollen ja gerne die Hunde erhaschen, aber wenn sie wenige sind, haben sie doch Furcht vor den Hunden. Und Melanchthon hat das so erklärt, das ist so, es gibt viele, viele Hunde und dann den bösen Wolf. Und die Wölfe, die nun doch die Hunde angreifen wollten, sagten, wir müssen eine List erfinden und wir müssen einen Kundschafter mal unter die Hunde schicken. Wie sind die gelagert? Und als der Spion zurückkam, berichtete er, es sind wirklich viele. Es sind viele, aber sie sind nicht unbedingt alle stark. Und wachsam sind sie auch nicht unbedingt. Sie sind zwar alle gegen uns, aber ich habe beobachtet, wenn sie sich zusammentun, beißen sie sich rechts und links. Sie sind nicht eins. Ach, dann haben wir ja doch eine gute Chance, dort einzugreifen, meinten die Wölfe. Und so versuchte auch Melanchthon zu erklären, so ist es seit der Reformation. Jeder, der sich Christ nennt, beißt den anderen. Und der Widersacher hat leichtes Spiel. Denn Uneinigkeit macht schwach. Aber auch ein anderes Zeugnis, was Spurgeon mal gab, möchte ich uns in diesem Zusammenhang mal sagen. Von der Torheit des Zankens. Da waren auch zwei Christen, zwei Schotten, die ein Haus bewohnten. Sie teilten sich dieses Haus. Das Haus war bedeckt mit einem Rietdach. Jeder bekam die Hälfte und sollte dafür sorgen, dass diese in Ordnung ist. Obwohl sie derselben Gemeinde angehörten, waren sie wegen mancher Verwaltungsangelegenheiten verschiedener Meinung und kamen dadurch immer in Wortwechsel und Wortgefechte. Und ihre Herzen kamen auseinander. Eines Tages war nun die Reparatur des Daches fällig und jeder arbeitete auf seiner Seite, um das Dach in Ordnung zu bringen. Allerdings am Dachfirst trafen sie sich plötzlich zusammen, guckten sich nun an, ja, selbe Gemeinde. Wir sind doch beide gläubig an Jesus und jetzt machen wir so einen Zank. Der eine nahm seine Mütze ab, kratzte sich ein wenig am Kopf und sagte, Nachbar, ich denke, wir haben beide töricht gehandelt. Uns wegen unserer verschiedenen Ansicht zu entzweien, Dabei haben wir doch Christi Willen ganz vergessen und haben so bitter gekämpft, was wir für Wahrheit und Recht hielten, dass unsere Liebe sich in Groll verwandelte. Was auch Recht oder Unrecht sein mag, so viel ist gewiss, dass es nie Recht sein kann, dass wir unfreundlich oder gar gehässig gegeneinander sind. Das haben die plötzlich auf dem Dach da oben erkannt. Nein, nein, das wollen wir nicht mehr, denn das wäre das Teufelswerk, sagten sie. Da uns Gott heute hier oben zusammengeführt hat, lasst uns den alten Hader aus dem Weg räumen. Und hier oben wollen wir uns sagen, dass wir doch beide im Himmel zusammen sein wollen. Gib mir die Hand, lieber Nachbar. Und sie schüttelten einander die Hände und waren fortan Freunde. Ja, sie hatten erkannt, in derselben Gemeinde waren sie, dass das, was sie taten, ihren Heiland gar nicht ehrte. Die Liebe ist die Erfüllung aller Gebote und des Gesetzes. Für Kinder Gottes gilt untereinander in der Gemeinde und im Alltagsleben, es soll ja nach außen dringen, wenn sie siegreich über den Bösewicht, den Wolf sein wollen und die Botschaft der Liebe in Jesus Christus verkündigen wollen, das Einssein. Wie es auch der Apostel Paulus ja an die Gemeinde zu Kolossee schreiben musste und sagt, über alles, wir haben ja einiges besprochen, aber über alles zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Und ich habe mich auch wieder gefreut, liebe Geschwister, wie Jesus Christus handelte mit seinen Jüngern. Die haben ihm, so wie wir ihm, auch viel Not bereitet. Da brauchen wir nicht nur den Judas ansehen oder den Petrus. Und da heißt es dann in Johannes 13, Vers 1, so wie Jesus die Jünger liebte, mit all ihren Schwachheiten, liebte er sie bis ans Ende. Nahm sie einfach mit. Obwohl sie so viel Schwachheiten an sich hatten. Er hatte ja dem Petrus dann auch gesagt, wie er handeln würde. Und er glaubte es ja nicht. Und doch hat er seinen Herrn verleugnet. Er hat auch gesagt, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Und sagt dann zu Judas, mein Freund. Warum bist du gekommen? Mein Freund. Er hätte auch sagen können, habe ich es dir nicht leicht gesagt? Ja? Das ist diese Seite, die wir nicht haben sollen, sondern erkennen, dass der Nächste auch von Gott geliebt ist und er die Chance haben soll, umzukehren. Über alles zieht an die Liebe, das Band der Vollkommenheit. Wer lieb hat, so schreibt Johannes, der ist von Neuem geboren. Wer diese göttliche Liebe in seinem Herzen zugelassen hat. Und der kennt Gott und er weiß, dass Gott Liebe ist. Solche Gläubigen, und zu denen wollen wir gehören, die Vollmacht in ihrem Leben haben wollen und sollen, zu dem guten Wesen, das Gott in Jesus Christus freigestellt hat, über solche Gläubige wird gesagt, was da alles aufblüht in ihrem Leben. Petrus, und wir merken, es geht ja nicht nur um einen Apostel, es geht ja hier um all diese Apostel, die ausgesandt worden sind, die immer die gleiche Rede haben. Er durfte aufschreiben und sagen, was im Glauben an den lebendigen Gott frei wird und werden kann. 2. Petrus 1, Vers 5. Wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend. Tugend, ein Leben des geheiligten Lebens vor Gott. Und in der Tugend Erkenntnis. Da kommt erst die richtige Erkenntnis auf. Vorher nicht. Vorher macht man sich seine eigenen Gedanken. Aber wenn man doch mit dem Herrn lebt und ihn die Kontrolle über das eigene Leben überlässt, plötzlich kommen neue Erkenntnisse auf. Aber in der Erkenntnis soll dann auch Mäßigkeit sein, keine Schwärmerei, keine Gefühlsduselei. Und in der Mäßigkeit soll dann die wichtige Geduld aufwachsen, von der der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, die ist uns doch so nötig, damit wir den Willen Gottes tun. Ungeduldige Menschen hauen immer daneben. Geduld ist euch nötig. Und in der Geduld dann die Frömmigkeit oder Seligkeit. Und in dieser Gottseligkeit, dann kommt die brüderliche Liebe. Ach, dann wird da etwas frei, was ich vorher gar nicht erkannt habe, was plötzlich pulsiert zum Nächsten. Und wenn ich das habe in der Gemeinde, die brüderliche Liebe, dann erweckt sich in mir sogar die Liebe zu allen Menschen. Dann ist das plötzlich da, die Liebe zu allen Menschen. Nicht die Beurteilung aller Menschen, die Liebe zu ihm. Das Urteil und die Beurteilung hat Gott selbst übernommen. In Jesus Christus hat uns Gott die neue Freiheit zur Liebe geschenkt, die auch über Schwierigkeiten und Anfechtungen siegreich bleibt. So wie es schon angekündigt ist in der Bergpredigt, das sind ja nicht Worte, die Menschen gezeugt haben, sondern die Gott gezeugt hat, wenn Jesus Christus sagt, liebt eure Feinde. Hast du einen Feind? Dann lieb ihn. Liebe in deiner geistlichen Liebe. Fang an damit heute. Segne die dir fluchen. Kennst du jemand, der dir geflucht hat? Segne ihn. Bete für ihn. Bitte für die, die euch beleidigen und verfolgen. Gibt es solche in meinem Leben, dein Leben? Dann müssen wir anfangen, das zu tun. Für sie zu bitten. Und zwar warum? Dann seid ihr Kinder des lebendigen Gottes, des himmlischen Vaters. Das soll sichtbar werden, wo ihr hingehört. Wem ihr gehört. Wem ihr angehört. Wir denken ja an die Worte Jesu am Kreuz, wo er sagt, Vater, vergib ihnen unter Schmerzen, bluten für meine Sünden. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder denken wir an das wunderbare Zeugnis des Stephanus. Er wurde gesteinigt, er kniete nieder und sagte, Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Ist das nicht wunderbar? Das ist doch die Liebe Gottes. Das ist das, was Johannes uns auch nahe bringen will und sagen, das sollt ihr haben, das braucht ihr. Und das werden die anderen sehen. Wie kann der sterbend sagen, ach, behalte ihnen diese Sünde nicht, Herr. Ist doch wunderbar. Ich wünsche mir das für mein Leben jeden Tag neu. Spurgeon hatte nochmal so ein Beispiel gegeben mit einer Fragestellung. Wann fühlt ihr euch denn glücklich? Wenn ihr feindselig seid und bitter gegen eure Glaubensgeschwister? Oder wenn die Liebe zu euren Mitmenschen euer Herz erfüllt, wann fühlt ihr euch glücklich? Er sagte, ich weiß, wann ich mich am wohlsten fühle. Ja, es gibt ja Leute, so sagt er, die sich offenbar von Essig zu nähren scheinen. Denn wo sie auch sein mögen, überall entdecken sie tadelnswerte Dinge. Und selbst wenn es wieder Menschen auf Erden gäbe, wie den Kirchenvater Chrysostomus oder andere seiner Zeit, die wirklich in Treue und in Hingabe ihrem Herrn folgten, oder ein Nazireer, der Gott geweiht ist, selbst wenn es solche gäbe, die ein äußerlich sauberes Leben führen, würden diese Essigtrinker immer wieder dennoch Fehler suchen. Obwohl ja der Ruf dieser genannten Leute unbefleckt ist, wissen sie dann doch nicht, was sie im Verborgenen sein mögen. Man kennt ja ihre Beweggründe nicht und kann sie deshalb nicht richtig beurteilen. Manche Leute sind stets in einer argwöhnischen Gesinnung. Wir merken, es gibt nichts Neues unter dem Himmel. Das wurde vor hunderten Jahren auch schon erkannt. Das war schon immer so. Aber das soll nicht so sein und das muss auch nicht so sein. Einander lieben heißt, sich einander freuen über das Gute. Paulus schrieb auch an die Römer und sagt, lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern achtet vielmehr darauf, dem Bruder und die Schwester kein Anstoß, kein Ärgernis zu sein. Denn wer lieb hat, ist von Gott geboren und der kennt Gott. Wer nicht lieb hat, kennt Gott nicht. Eine Fragestellung noch, wie äußert sich denn die Liebe Gottes zu uns? Wir wollen davon lernen. Die Liebe Gottes zu uns hat den Sinn der Erlösung. Will uns erlösen, wollte uns erlösen, hat uns erlöst. So wie es ja in Johannes 3, Vers 16 steht, Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Die Liebe will das Gute des Nächsten. Die Liebe Gottes war befähigt, sich auf unsere Ebene zu begeben. In Philipper 2, er erniedrigte sich und wurde gleich wie ein Mensch erfunden. Er kam auf unsere Stufe. Er nahm sich unser an. Er hat nicht nur vom Himmel herunter geredet und beurteilt, wie wir sind, sondern er kam zu uns. Das ist die Liebe Gottes. Und nachdem er in Jesus Christus unsere Sünden am Kreuz auf Golgatha getilgt hat, was tat dann die Liebe Gottes in Jesus? Nahm er uns mit in sein Reich. So wie es auch in Kolosser 3, Vers 3 steht. Ihr seid doch gestorben, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ihr seid auferstanden. Ihr seid mit hineingenommen worden in das neue Leben. Das ist die Liebe Gottes. Das heißt also, wir suchen durch die Liebe Gottes die Erlösung des Nächsten. Die Einladung dazu. Wir kommen zu ihm. Und nehmen ihn an die Hand und wollen ihn leiten zu dem Heiland. Und wir gönnen ihm das neue Leben und wollen es ihm zeigen im eigenen Leben und in der Verkündigung des Evangeliums. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Was also zu unserer Errettung Freude und zum Leben getan werden musste, durch die Liebe Gottes, das soll am Nächsten auch geschehen. Und ein letztes, Gott ist beständig. Darum können auch wir beständig bleiben. Wie haben wir gelesen? Darin steht die Liebe fest. Und das müssen wir auch immer wieder für uns ganz neu erkennen. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Keiner von uns hat Gott geliebt. Das war gar nicht möglich. Denn Gott lieben kann man nur durch seine Liebe in uns. Vorher konnten wir ihn nicht lieben. Die Liebe ist beständig darin, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also was haben wir denn getan? Ja, wir haben nichts Gutes getan, was beitragen konnte, um in diese Liebe Gottes hineinzukommen. Gott selbst hat alles getan, um uns hineinzunehmen. Das ist ja die wunderbare Schau, die Kinder Gottes haben. Deswegen kommen sie immer wieder zusammen und wollen diesen Gott loben und preisen und ihm danken für Jesus Christus. Wir können daraus schließen, wenn viel Liebe Gottes vorhanden ist in uns, dann ist auch viel Gegenwart Gottes vorhanden in unserem Leben. Wo wir wenig Liebe aus Gott pulsieren lassen, ist auch die Gegenwart Gottes wenig vorhanden. Wir denken noch an das Bild im Alten Testament. Solange Israel versuchte, nach dem Willen Gottes zu leben, blieb die Schechina, die Gegenwart Gottes, über und im Tempel. Aber als sie abtrünnig wurden, war die Gegenwart Gottes auch weg. Sie ging weg. Die Vollmacht war einfach nicht mehr da. Und sie muss erst wieder kommen. Und in Jesus Christus ist uns diese Vollmacht Gottes zugesprochen. Wir dürfen unser Herz ihm öffnen. Darum wollen wir stets Gott einladen, gegenwärtig in uns zu sein und zu handeln. Seine Gegenwart, seine Liebe ist für die Gemeinde nötig. Zum einen, damit der Zusammenhalt gegen das Böse, gegen erneute Verführung zur Sünde da ist. Und zum anderen, dass die Gemeinschaft des Zeugendienstes, der Liebe Gottes, wie gnädig und groß er ist, vorhanden sein kann. Dass wir nicht nur ein Zeugnis mit Worten haben, sondern im Wesen. Und das Dritte, die Bereitschaft auf die Wiederkunft des Herrn in der Entrückung seiner Gemeinde, dass das vorhanden ist. So wie es Paulus auch den Thessalonichern zusprechen musste und sagen, ja, ja, wir werden nicht alle entschlafen. Ja, auch die, die da gestorben sind, wir werden denen nicht zuvorkommen, sondern wir werden gemeinsam mit ihnen entrückt werden in den Wolken des Himmels. Wenn die Posaune Gottes erschallt und die Stimme des Erzengels, dann wird der Herr uns aufnehmen. Und diese Bereitschaft, die sollen wir immer wieder haben, aus Dankbarkeit. Wenn wir heute hier zusammenkommen, kommen wir aus dem Grunde zusammen, dass wir gerne entrückt werden wollen. Dass wir gerne unserem Herrn dienen wollen, wenn er uns nicht entrückt. Wenn wir hier noch in der Zeit sind. Das ist unsere Passion. Und das schließt Gläubige alle Zeit zusammen. Und am Anfang der Gemeinde Jesu sehen wir dasselbe Bild. Wie oft lesen wir dieses Zeugnis dieser ersten Brüder und Schwestern im Geiste und fragen uns dann, haben wir das auch? Da heißt es in der Apostelgeschichte 4, 32 und 33, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und was war die Folge? Mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu. Es war große Gnade bei ihnen allen. Niemand muss mehr warten auf die Entscheidung für die Liebe Gottes. Sie ist heute da. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Vergebung der Schuld. Heute ist der Tag, Frieden im Herzen zu empfangen. Heute ist der Tag, von der Liebe Gottes durchdrungen zu sein und somit ein sichtbares Zeugnis von der Realität Gottes zu haben. Ach, es tut mir manchmal leid, wie stark auch Christen manchmal beschäftigt sind, Gott zu beweisen vor den anderen. Warum? Ihr Leben würde alles beweisen. Da braucht man gar nicht große Abhandlungen zu machen. Wissenschaftlicher Art. Ja, guck mal, das und das und deswegen gibt es Gott. Brauchst du gar nicht machen. Wenn die Christen durchdrungen sind von dem Geist Gottes und der Liebe, spricht das lauter als jeder Bericht. Ach, wie haben sie einander so lieb. So wir uns untereinander lieben, bleibt Gott in uns, haben wir gelesen. Und seine Liebe ist dann auch völlig in uns. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und das möge der Herr ganz neu auch in unserem Leben schenken, dass wir uns von ihm erfüllen lassen und mit seinen Augen sehen, mit seinen Ohren hören und mit seinem Wesen handeln. Dann sind wir Menschen, die für andere ein Segen werden und einladen können, sei es in der Ehe, in der Familie, in der Welt, am Arbeitsplatz, einladen können zu Jesus. Amen.